Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
Hufgesundheit. Hallo zusammen und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge soll es um das Thema Hufgesundheit gehen. Und da ich da ja jetzt nicht so der Riesenexperte bin, habe ich mir meine Hufpflegerin dazu geholt, die Claudia Baran. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, Claudia. Danke für die Einladung.
Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also, ich bin die Claudia Baran und ich bin Hufpflegerin und Hufreheberaterin. Und mache das jetzt seit 3 Jahren und habe mich so ein bisschen darauf spezialisiert, wirklich auch die Ursache von verschiedenen Hufkrankheiten herauszufinden und nicht nur das Symptom am Huf zu bearbeiten.
Ja, und genau darüber wollen wir auch heute so ein bisschen mit euch sprechen oder so ein bisschen aufklären, weil mir das auch gerade an deiner Arbeit besonders gut gefällt, eben diesen ganzheitlichen Blick zu haben und ja, dass du eben halt nicht nur direkt auf den Huf guckst, sondern dir auch noch das gesamte Pferd eben einfach mit anschaust und dass wir da mal so ein bisschen vielleicht bei den Zuhörern ja, einfach ein bisschen aufklären, was es da so für Zusammenhänge gibt. Genau. Da ihr aber alle vielleicht auch noch so ein bisschen anatomisch im Bilde seid, worüber wir hier gerade sprechen. Claudia, kannst du vielleicht als Einstieg einmal grob mit uns besprechen, wie ist denn ein Huf prinzipiell aufgebaut?
Ja klar, gerne, kann ich probieren. Und zwar, wir haben im Innern einmal das Hufbein, das ist der unterste distale Knochen sozusagen des Pferdes. Daran anschließend haben wir das Kronbein und Fesselbein. Und sozusagen als Umlenkrolle für die tiefe Beugesehne haben wir noch das Strahlbein. Das Strahlbein mit dem Beugesehnenapparat bildet zusammen die Hufrolle, die man allgemein kennt als Hufrollensyndrom. Das nennt man dann so, wenn da die ersten Erkrankungen drin sind. Und um diesen ganzen Bereich zu schützen, also die Knochen, Sehnen und Bänder, hat der Huf natürlich sich nur ein paar Sachen ausgedacht. Das ist zum einen der Tragrand, den kennt bestimmt jeder. Die Sohle zusammen mit dem Strahl und den Eckstreben. Und unter dem Strahl und zwischen dem Knochen, damit da noch so ein bisschen mehr Polster dazwischen ist, ist eben noch das Strahl- und Ballenpolster.
Mhm. Ja, und ich finde es auch total, also super spannend, weil jetzt auch aus physiotherapeutischer Sicht oder wenn man sich ja nicht nur mit dem Pferdekörper beschäftigt, aber auch natürlich mit dem Menschenkörper oder jegliche Form von Lebewesen, stellt man ja einfach fest, dass jede Struktur ja eine ganz bestimmte Funktion hat und auch genau deshalb genauso aufgebaut ist, um diese Funktionen entsprechend zu erfüllen. Und das finde ich super, super spannend, sich damit zu beschäftigen, was ist jetzt wirklich die Funktion der einzelnen Struktur, warum ist sie so aufgebaut, wie sie es ist, wenn sie anders aufgebaut wäre, was wäre dann vielleicht ihre Funktion oder könnte sie dann noch so funktionieren, wie sie funktioniert? Mhm. Ja, und ich glaube, je mehr man sich da so ein bisschen auch reindenkt und sich wirklich auch als Pferdebesitzer muss man es jetzt vielleicht nicht ganz so intensiv machen, aber je mehr man sich da auch so ein bisschen mit ja, reindenkt, reinarbeitet, ich glaube, desto logischer wird einem auch das ganze Konzept Pferd.
Ja, es wird vieles logischer, aber es ist wie so oft im Leben, umso mehr man sich reindenkt, umso mehr denkt man irgendwann, okay, im Grunde habe ich dann doch nichts verstanden. Ja. Dann gibt es auch einen Namen dafür, für dieses Symptom, sage ich mal, aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Nämlich tatsächlich überlege ich mir auch jedes Mal in meiner Hufbearbeitung, okay, der Huf hat sich etwas dabei gedacht, wenn er an der und der Stelle etwas mehr Sohlenhorn oder mehr Tragrand produziert. Und was bewirke ich jetzt damit, wenn ich ihm das nehme? Helfe ich damit wirklich oder verhindere ich vielleicht einen Schutzmechanismus und mache dem Pferd das Leben noch schwieriger?
Ja, das heißt nicht einfach nur nach Schönheitsideal irgendwie bearbeiten, sondern sich auch Gedanken machen, warum bildet sich der Huf gerade so, wie er es tut.
Absolut.
Ja. Okay, da sind wir aber schon viel zu weit wieder fortgeschritten. Claudia, woran erkenne ich denn jetzt, wenn ich mir mein Pferd anschaue, als Pferdebesitzer, woher, wie erkenne ich einen gesunden Huf und woran kann ich vielleicht auch merken, dass etwas nicht stimmt?
Also erstmal schaue ich mir das Pferd in der Bewegung an. Läuft das Pferd willig über alle Böden, hat keinen verkürzten Schritt, ist nicht fühlig, stolpert nicht, kann ich schon mal davon ausgehen, ohne den Huf angesehen zu haben, dass das Pferd sehr wahrscheinlich auch einen gesunden, stabilen Huf drunter haben wird. Wenn ich mir dann den Huf näher anschaue, achte ich erstmal von außen herauf, sind irgendwelche Risse, sind Spalten, hat der Huf Rillen und Unregelmäßigkeiten. Das wäre für mich so ein erster Indiz zu sagen, okay, dass irgendwie der Huf nicht im Gleichgewicht oder es sind irgendwelche anderen Krankheiten noch dahinter versteckt. Dann, wenn ich den Huf von unten betrachte, wäre es ganz schön, wenn er recht gleichmäßig ist, also wenn ich mir eine gedachte Linie durch die Mitte des Hufes im Bereich des Strahles denke und schaue mir dann die zwei Hufhälften an, wäre es erstrebenswert, dass links und rechts ungefähr gleich groß ist. Das ist ein möglichst symmetrischer Huf. Jetzt haben wir die wenigsten Pferde perfekte Hufe und perfekte Gliedmaßenstellung. Also bei einem zehenengen Pferd werde ich auch nie einen gleichmäßigen Huf hinbekommen, aber das wäre so das Idealbild sozusagen. Und dann ist auch immer noch ein interessanter Blick einfach auf den Strahl, weil viele Pferde haben tatsächlich Probleme mit Strahlfäule, haben einen schmalen, nicht kräftigen, gesunden Strahl. Also ein gesunder Strahl, der ist richtig schön dreieckig, öffnet den hinteren Hufbereich, ist so richtig schön fett und trägt auch mit. Und das ist so die Idealvorstellung. Und dann kann ich auch mal mit den Händen auf den Daumen auf den Ballen geben und den Zeigefinger auf den Strahl und so ein bisschen zusammendrücken. Und das sollte sich, wenn möglich, richtig schön voll und so ein bisschen elastisch anfühlen. Da kann man bei verschiedenen Pferden mal fühlen. Zum Beispiel Friesen, also so schwere Kaltblutrassen, haben das recht häufig, dass die Hufknorpelverknöcherungen haben. Die kann man da zum Beispiel auch schon spüren.
Ach, krass.
Also da hat man dann mal so einen guten Vergleich, wenn da etwas nicht mehr in Ordnung ist.
Ja.
Und ja, der nächste Punkt wäre dann für mich auch die weiße Linie, mir anzugucken, ob die geschlossen ist oder weit aufgezogen, auseinandergefasert. Das sind so die wichtigsten Punkte, die man eigentlich auch als Hufbesitzer gut sehen kann oder auch fühlen kann.
Dann hilft es ja wahrscheinlich auch, wenn ich als Pferdebesitzer einfach, also beziehungsweise ich halte auch sehr viel davon, wenn die Pferdebesitzer auch, wenn sie das Gefühl haben, es ist jetzt gerade alles in Ordnung bei meinem Pferd, aber wenn man trotzdem sich den Huf immer wieder anschaut und immer wieder fühlt, weil umso schneller bemerkt man ja dann auch, wenn sich was verändert in dem Moment. Also ich finde auch gerade so, ich rate das den Leuten auch immer in der Physiotherapie oder im Training halt immer, ihr Pferd wirklich bewusst auch abzutasten, auszustreichen, sich anzuschauen. Und dann kann ich wahrscheinlich auch so kleine Veränderungen schon viel früher dann auch bemerken, wenn ich das mache.
Absolut. Also kann ich auch nur empfehlen. Ich mache es bei meinen Kunden auch so, dass ich Anfangsbilder mache, damit wir einfach einen Status quo haben. Und regelmäßig update ich die Bilder und wenn dann irgendwie uns was auffällt, kann ich sagen, hey, wir gucken mal, ob das schon immer so war, ob es uns nicht aufgefallen ist und können da einfach nochmal gucken, wie hat sich's entwickelt. Also auch die Empfehlung, einfach Bilder machen von den Pferden, geschlossen hinstellen von allen Seiten, dann kann man auch immer auch mal ganz gut die Figur nochmal kontrollieren.
Ja.
Und ja, einfach regelmäßig ein Auge drauf haben und nicht nur dem Hufleger oder Hufschmied alle 6 Wochen da die Arbeit überlassen, quasi da drüber zu gucken.
Ja, ja, wir hatten es ja auch gerade eben drüber, dass man bei seinem eigenen Pferd ja oft so ein bisschen betriebsblind ist oder halt, wenn man es halt jeden Tag sieht, dann fallen einem manchmal auch Veränderungen nicht so gut auf. Und dann kann es, glaube ich, auch, wie du sagst, helfen, immer wieder ein Foto zu machen. Und da kann man ja dann den gesamten Zustand immer mal wieder beurteilen. Einfach vom Pferd, ne? Trainingszustand, Hufzustand, generell Fellbeschaffenheit, alles, dass man vielleicht alles einfach immer mal wieder dokumentiert, um da auch den Überblick zu haben und frühzeitig Anzeichen zu erkennen, dass vielleicht gerade was nicht stimmt.
Ja. Was da auch immer noch eine gute Empfehlung ist, zu den Fotos zusätzlich noch mal das Maßband mal auszupacken.
Mhm, mal stimmt,
Gurt, ja. Gurtlage drumherum messen oder auch den Crazy Next Score und aufschreiben.
Mhm.
Und dann hat man eine Kontrolle,
ja,
ob das Wert zu oder abnimmt die nächsten Monate und kann gegebenenfalls frühzeitig gegensteuern, bevor das Pferd total dünn oder total dick dasteht.
Ja. Wenn ich jetzt mal ganz allgemein gesagt, die Hufgesundheit meines Pferdes verbessern möchte oder beeinflussen möchte, gibt es ja diese drei Pfeiler: Haltung, Untergrund und Fütterung. Welche Rolle spielen denn diese einzelnen Punkte bei der Hufgesundheit?
Alle drei eine sehr große. Fangen wir mit der Haltung an. Das Optimale für den Huf ist natürlich, wenn er möglichst viel benutzt wird. Also sind Offenställe da einfach vorne weg am besten erstmal, weil die Pferde sich viel frei bewegen können und im besten Falle vielleicht noch ein Paddock Trail da ist, wo sie dazu animiert werden, einfach viel zu sich zu bewegen. Dann ist die Durchblutung im Huf besser und das ganze Strahl- und Ballenpolster kann sich wunderbar aufbauen. Und das ist auch mit einer der wichtigsten Strukturen im Huf, der bei vielen Pferden noch viel Potenzial hat. Bei der Haltung muss man dann aber auch noch bedenken, das fällt sogar schon unter den zum Punkt U, zum Untergrund, der Untergrund in der Haltung. Nämlich häufig haben wir irgendwelche schönen Aktivställe, wo die Pferde sich viel bewegen müssen, aber aus Reinigungsgründen sind viele Flächen asphaltiert oder gepflastert, damit man eben schnell sauber machen kann und es keinen großen Aufwand bedeutet. Das ist für die Hufgesundheit aber nicht zuträglich. Man muss nämlich bedenken, der Huf ist nicht in der Lage, sich von einem auf den nächsten Schritt auf einen anderen Untergrund einzurichten. Also wenn wir jetzt mal einfach mal einen Blick in die freie Wildbahn werfen, da ist es ja auch so, es gibt eine Trockenzeit, da sind die Hufe eher hart, die Wände sind eher kurz und die Untergründe sind ja auch alle hart und trocken. So, irgendwann kommt der Breakover oder der Wetterumschwung und es wird alles nass und feucht und der Huf wirft Material ab, was er gesammelt hat und läuft sich nochmal anders an und hat auch wieder eine ganz andere Gestalt. Aber die Untergründe sind prinzipiell immer gleich. Und der Huf hat halt die Möglichkeit, sich auf den neuen Untergrund einzustellen. Wenn wir jetzt in unserer Haltung tiefe Einsinkeböden haben in Verbindung mit Pflaster und das Pferd wechselt immer von der einen auf die andere Stelle hin und her, kann es sich schlecht darauf einstellen. Wenn man jetzt Pferde hat, die gibt es ja auch, die überwiegend auf harten Böden gehalten werden, also nicht einsinkige Böden, dann sieht man das auch wunderbar. Die sehen erstmal abgelaufen aus. Aber wenn man sich dann anguckt, wie tief ist denn meine seitliche Strahlfursche und auch die Stelle vor der Strahlspitze, sieht man, da ist noch genügend Tiefe da. Das ist nämlich für mich immer ein Anhaltspunkt, wo das Hufbein sitzt. Sitzt das hoch im Huf oder ist das eher schon nah Richtung Boden, dass ich wirklich Angst haben muss, das Pferd ist zu weit abgelaufen. Und dieser Eindruck von einem abgelaufenen Huf kommt daher, weil die Pferde auf diesen Nicht-Einsinkeböden die Sohle zubauen. Weil die sind eigentlich immer bestrebt, dass die Sohle mitträgt. Und bei Einsinkeböden tut sie das sowieso. Da kann die Sohle mittragen und bei Nicht-Einsinkeböden wird das eben ausgefüllt. Und auf den Nicht-Einsinkeböden haben wir halt eben auch das Problem, dass die Durchblutung gemindert ist. Also der Dr. Broker hat da ganz interessante Studien gemacht, wo er ein Pferd auf einen platten Betonboden gestellt hat und hat einfach mal geguckt, okay, wie ist denn die Durchblutung im Huf? Und hat festgestellt, ja, die ist vermindert. Und zwar werden die feinsten Kabellaren im Huf, die Nerven im Huf stellen das fest, okay, auf welchem Untergrund steht das Pferd? Und die sagen, hier, es ist ein harter, fester Boden. Und dann gehen die Kabellaren zu, weil die Nerven dann ein Signal schicken. Und der hat dann einfach unter den einen Huf einen Waschlappen gelegt, damit die Sohle ein bisschen mittragen kann und hat festgestellt, und schwupps, sind die Kapillaren wieder aufgegangen, mhm. die Durchblutung war besser, mhm. dadurch ist die Nährstoffversorgung im Huf wieder besser, die Stoßdämpfung ist besser. Und ja, im Prinzip hat es nur Vorteile, wenn unsere Pferde auf Einsinkeböden stehen und die ganze Sohle und Strahl und die, alle Strukturen mittragen können.
Mhm. Ja, super spannend, weil ich glaube auch, und das wäre ja dann wahrscheinlich auch ein Irrglaube, den viele haben, dass viele denken, dass abwechslungsreiche Untergründe prinzipiell gut sind.
Ja.
Also das höre ich immer wieder so, ah ja, das ist ja super, also ja, ja. Habe ich einfach schon total oft gehört, aber das wäre ja dann falsch, oder?
Jein. Also den Irrglauben, in Anführungszeichen, hatte ich früher auch. Wenn man die Böden in zwei Kategorien einteilt, also in diese Einsingeböden und Nicht-Einsingeböden, mhm. dann muss man sich einfach für eine Kategorie für sein Pferd entscheiden. Mhm. Ich würde immer die Einsingeböden aufgrund der Durchblutung und so weiter bevorzugen. Mhm. Und innerhalb der Gruppe der Einsingeböden ist es von Vorteil, wenn ich die Untergründe abwechseln lasse. Also wenn ich mal Erdboden habe, wenn ich mal ein bisschen Rundkies habe, Sand, Wiese,
mhm.
Und da ist es dann wieder von Vorteil.
Mhm. Und ist die Thematik dann auch schon relevant, wenn ich mit meinem Pferd ausreiten gehe? Also wenn ich jetzt mal sage, mein Pferd ist wird auf Einsinkeböden gehalten und steht da 24/7 und ich gehe jetzt mit meinem Pferd ausreiten, sollte ich dann darauf achten, auch mehr auf Einsinkeböden zu reiten als auf harten Böden? Oder ist es dann in so einem kurzen Maß, dass es quasi nicht schädlich ist für den Huf, oder?
Also Studien dazu gibt es nicht, zumindest mhm. sind mir keine bekannt. Ich würde tatsächlich aber auch immer sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, auf Einsingeböden ausreiten zu gehen, da laufen mhm. die Pferde meistens auch lieber und besser mhm. drauf, würde ich das immer machen.
Mhm.
Mein Rat geht dahin zu sagen, okay, ich packe Hufschuhe drunter,
mhm.
ziehe aber in die Hufschuhe immer noch mal eine Einlegesohle rein.
Okay, das ist dann,
damit die Sohle mit mhm. belastet wird. Weil auch in einem Hufschuh habe ich ja nur die äußeren Strukturen vom Tragrand und so weiter belastet mhm. und die Sohle würde wieder nicht mittragen.
Mhm.
Und hätte wieder den Faktor von der schlechteren Durchblutung mit schlechterer Stoßdämpfung.
Mhm.
Und deswegen wäre da meine Empfehlung, Hufschuhe und Polster. Und dann sind die Böden okay. auch egal.
Ja. Ja, ja, weil manchmal kann man es ja auch nicht so beeinflussen, wenn man nicht ja. das entsprechende Gelände hat. Ja. Aber, ja.
Und wir leben halt auch nicht in der idealen Welt.
Ja.
Natürlich kann man auch sagen, ja, okay, für die Stunde, es ist egal, aber ich komme aus dem Distanzsport. Und da sind es ein paar mehr Stunden, mhm. wenn man das dann in Summe wieder aufrechnet mhm. und sich dann überlegt, was für Schäden das dann vielleicht im Huf verursacht. Und man kann es mit einer einfachen Maßnahme einfach verhindern.
Ja. Ja, so eine Einlegesohle hört sich jetzt auch nicht so aufwendig an.
Nein.
Ja. Okay, ja, das ist ein cooler Tipp. Mhm. Genau, dann haben wir ja jetzt ein bisschen Thema Haltung und Untergrund gesprochen. Was gibt es noch zum Thema Fütterung zu sagen?
Fütterung ist mit der größte Baustein, der unsere mhm. Hufgesundheit beeinflusst. Tatsächlich ist es so, fast alle Hufkrankheiten haben irgendwie die Ursache auch in der Fütterung.
Mhm.
Also Haltung und Untergrund noch mit reinbezogen, aber die Fütterung ist wirklich ein ganz, ganz großer Faktor, vor allem was so die ganzen Stoffwechselerkrankungen betrifft. Da ist auch mein Rat an alle meine Kunden, dass eine Heuanalyse durchgeführt wird. Dann kann man nämlich genau sehen, okay, wie viele Mineralien, wie viele Spurenelemente sind in meinem Heu, wie ist der Energiewert, der Eiweiß, der Zuckergehalt und kann das entsprechend auf mein Pferd dann anpassen,
mhm.
kann eine Bedarfsrechnung durchführen und kann zielgerichtet auch Mineralfutter zufüttern.
Mhm.
Also viele Besitzer fragen mich, der hat so schlechte Hufe, meinst du, ich sollte mal eine Zinkkur machen
ja.
oder ein bisschen Biotin zufüttern? Und ich immer sage, kann ich so nicht beurteilen.
Mhm.
Dafür müsste ich wissen, was ist in eurem Heu drin, damit ich mir das alles durchrechnen kann. Weil die Sachen sind so krass in Wechselwirkung, da einfach Pauschalaussagen zu machen,
mhm.
finde ich extremst gefährlich.
Mhm.
Klar, die Futtermittelhersteller, die werben immer alle damit, fütter einfach mein Produkt und dann hast du Top-Hufe. Dann gibt es viele Leute, bei denen hat es auch genauso funktioniert. die berichten dann auch total begeistert. Und genauso viele Leute gibt es, da hat es gar nicht funktioniert oder es wurde im schlimmsten Falle noch schlechter, mhm. weil einfach auch eine Überversorgung auch stattfinden kann. Also man mhm. muss auch immer wieder bedenken, diese ganzen Spurenelemente können auch recht schnell toxisch werden, wenn sie in einem erhöhten Maße vorhanden sind.
Ja, ja. Und kannst du vielleicht noch mal so grob erklären, wie eine Heuanalyse funktioniert? Einfach nur, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn, oder so geht es mir ja auch immer noch ein bisschen, oder ging es mir, wenn man so das Wort Heuanalyse hört, dann denken ja die Leute ganz oft, oh Gott, das kann ich bei mir am Stall nicht machen. Und das hört sich, also wenn ich schon rechnen höre, dann denke ich mir ja schon, oh Gott, das hört sich so kompliziert an, ob ich das hinkriege. Und ja, vielleicht kannst du da ja nochmal ein bisschen den Leuten erklären, wie läuft das ab, wie muss ich mir das vorstellen? Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört.
Ist es auch gar nicht.
Hoffentlich.
Also, man muss immer so ein bisschen überlegen, für was brauche ich die Heuanalyse? Also, man muss unterscheiden zwischen, ich habe einen relativ gesunden Bestand an Pferden oder habe ich wirklich zum Beispiel ein hochgradiges Hufrehepferd. Dann muss ich nämlich ein bisschen anders die Heuanalyse ziehen. Aber wir gehen einfach mal von einem normalen Bestand mhm. aus. Da reicht es völlig, wenn wir eine Mischanalyse ziehen. Das heißt, in vielen Ställen ist es ja gang und gäbe, dass das Heu von unterschiedlichen Wiesen und von unterschiedlichen Bauern geliefert wird. Und dann ist immer so die erste Aussage, ja, wir kriegen ja jede Woche einen anderen Ballen, dann müsste ich ja jeden Ballen beproben. Nein, müsst ihr nicht.
Ja, das war auch meine Angst zuerst. Wie soll ich das denn machen?
Genau. Es geht wirklich nur um die Mischanalyse. Also ihr würdet dann mit den verschiedenen Bauern reden und fragen, hier dürfen wir mal kurz an die Ballen ran, dann zieht er aus ein paar Ballen aus der Mitte. Wichtig ist wirklich, möglichst weit aus der Mitte das Heu rauszuholen, mhm. Weil im äußeren Randbereich haben wir meistens schon Kontamination mit Pilzen, Bakterien und so weiter. Also da zieht er ein bisschen was raus, vermengt die Menge von den verschiedenen Heuballen und packt da einfach so 150, 200 Gramm in eine Papiertüte und schickt das an ein Labor. Zum Beispiel die Lufer Nordwest macht sowas sehr häufig. Und die haben das auch sehr ausführlich auf ihrer Homepage nochmal erklärt, worauf mhm. man achten soll mit der Heuanalyse. Und dann kann man verschiedene Dinge untersuchen lassen vom Heu. Ich würde immer die Inhaltsstoffe vom Heu analysieren lassen. Also Inhaltsstoffpaket nennt sich das, glaube ich. Das sind eben Zucker, Protein, Energiegehalt, Rohstoffe, solche Dinge sind da schon mit dabei. Und dann zusätzlich noch Mineral- und Schmurenelemente. Und da ist das Schöne, dieses zweite Kreuzchen, das müsst ihr nicht jedes Jahr analysieren lassen, sofern mhm. ihr das Heu von den gleichen Bezugsquellen bekommt. Mhm. Weil der Mineral- und Spurenelemente im Heu am gleichen Ort verändern sich über die Jahre hinweg kaum. Mhm. Also das reicht, wenn man das alle 5 Jahre mal zieht. Mhm. Weil der Boden gibt quasi immer die gleichen Mineral- und Spurenelemente ans Gras ab. Das schwankt tatsächlich nur minimal. Nur Zucker, Rohprotein, die ganzen Sachen, das verändert sich jedes Jahr, je nachdem, wann das Heu geschnitten worden ist, wie das Wetter war, wann es geregnet hat und so weiter. Und der dritte Punkt, den ich allen auch nur ans Herz legen kann, ist eben die Futtertauglichkeitsuntersuchung. Da wird auf Bakterien und Hefen und so weiter untersucht. Und da musste ich in letzter Zeit tatsächlich viele negative Überraschungen erleben. Denn offensichtlich gutes Heu, es hat gut geduftet, es sah grün aus, die Pferde haben es gerne gefressen, war massiv mit Hefen oder auch Schimmelpilzen belastet. Mhm. Einfach weil unser letztes Jahr im August sehr, sehr nass war und es da zu vielen Lagerschäden kam. Und die Pferde haben Probleme damit. Das fängt mit der Lunge an und hört mit der Strahlfäule quasi auf.
Hm. Ja. Ja, und das zeigt ja auch, dass man, ne, wie du sagst, dass das Heu sah ja gut aus. Das heißt, dass jetzt der äußerliche optische Zustand anscheinend nicht 100% aussagekräftig ist für was dann eigentlich drin ist oder welche Qualität das Heu dann letztendlich eigentlich hat. Und ja, ich finde, das ist eine super gute Sache, weil wir ja damit dann wirklich auf Ursachenforschung auch mitgehen. Ne? Also wenn ich ein Pferd habe, was, sagen wir mal, immer wieder eine Lungenproblematik hat und ich hau da Medikamente, wie es nur irgendwie geht, rein und das wird nicht besser und eigentlich liegt es am Heu, dann wäre ja wirklich das Einfachste, das Heu zu verändern. Ne?
Ja.
Also
und erschreckenderweise ist häufig das Heu schuld, was okay. es dann aber auch nicht leichter macht, weil es tatsächlich schwierig ist, gutes Heu zu finden.
Mhm.
Also jetzt gerade mit dem nassen August momentan ist es wirklich schwierig. Aber auch da kann man dann ja auch gucken, zum Beispiel mit Dampfen kann man viele Schimmelpilze zumindest noch mal unschädlich machen.
Mhm.
Ja, wenn man einfach weiß, woran es liegt, dass mein Pferd irgendwelche Probleme hat, kann man ja viel anders damit umgehen, wie wenn man, wie du sagst, ständig den Tierarzt da hat und neue Medikamente reinschiebt.
Ja.
Also im anderen Bereich, also bei den Kuhbauern, ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass die ihr Futter analysieren lassen. Weil bei denen kommt es dann am Schluss auf die Milch an, die rauskommt.
Mhm.
Wenn die nicht die entsprechende Milchmenge liefern, fehlt denen das Geld. Und das liefern sie nur, wenn das Futtermittel einen bestimmten Energiewert hat.
Mhm.
Deswegen ist für die das völlig normal und gang und gäbe, das Heu oder die Heusilage in dem Fall eher,
ja.
analysieren zu lassen.
Ja, und ich meine, das ist ja auch einfach das wichtigste Grundnahrungsmittel
ja.
der Pferde. Und,
ja.
Und da helfen dann auch keine anderen Futtermittel was, ne, wenn einfach ja. die Basis nicht stimmt.
Ja. In dem und das ist tatsächlich, im Endeffekt ist es so einfach beim Pferd, weil im Prinzip frisst es ja häufig nur das Heu.
Mhm.
Und dann kann man sich ja wirklich ganz einfach hinsetzen und das alles durchrechnen. Die Bedarfswerte, was ein Pferd an Vitamin A und alles braucht, findet man alles im Internet. Oder man kontaktiert einen Futterberater, die gibt es auch. Und dann kann man sich das durchrechnen lassen.
Mhm.
Und dann ist es kein Hexenwerk.
Ja, wir haben es ja am Anfang schon mal so ein bisschen angeschnitten, welche Frühanzeichen es gibt, dass mit meinem Huf etwas nicht stimmt. Gibt es noch irgendwas, was du da ergänzen möchtest?
Ja, wir hatten die schlechten Strähle.
Mhm.
Das ist so für mich so das erste Anzeichen, wenn da anfängt, Strahlfäule sich zu entwickeln. Ja, im Prinzip das, was ich vorhin auch gesagt habe, auch irgendwelche Risse, die weiße Linie, die aufgezogen ist.
Und dann muss man quasi mit diesen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, sprich Haltung, Fütterung und Untergrund auf Ursachenforschung gehen wahrscheinlich, woran es liegt. Oder Hufbearbeitung wird sicherlich dann auch noch eine Rolle.
Genau.
Die vorherige Hufbearbeitung ja. eine Rolle spielen. Aber dass man dann quasi schaut, okay, was ist die Ursache und die dann zu verändern, oder?
Genau. Natürlich gibt es immer Fälle, die auch von Haltung, Untergrund und Fütterung nicht beeinflusst werden können, wenn das Pferd andere orthopädische Erkrankungen hat und einfach lahmt und sich die Hufe ungleichmäßig abnutzt,
ja.
dann kann ich mit Haltung und Untergrund und Fütterung auch nicht viel dagegen tun.
Ja, ja. Ja, aber gemäß, dass es keine anderen Problematiken gibt,
ja.
Wäre das quasi der erste ja. Schritt, das zu überprüfen ja. und dann zu schauen.
Ja, und es tatsächlich, also mein Traumziel wäre tatsächlich, dass es meinen Job eigentlich gar nicht mehr braucht.
Mhm.
Also wenn überall Haltung, Untergrund und Fütterung so angepasst sind, dann braucht es meinen Job auch nicht mehr. Weil die Pferde sich einfach komplett selbstständig ablaufen können und es passt einfach alles.
Ja, man sagt doch auch, dass Wildpferde, vielleicht ist es auch falsch, aber ich meine es gehört zu haben, eigentlich sehr gute Hufe haben.
Das kommt drauf an.
Das kommt wahrscheinlich drauf an, ob die Gegebenheiten
genau,
passen.
Genau, also da gab es auch einen lustigen oder eher traurigen Versuch in Australien. In Australien gibt es ja auch verschiedene Gebiete, die haben auch eher feuchte und auch eher sehr trockene Gebiete. Und die Pferde in den trockenen Steppengebieten, die haben tatsächlich schöne Hufe, die man auch jeder so im Kopf hat, wenn man an Wildpferdehuf denkt.
Mhm.
Und die haben einfach ein paar Pferde von dieser Steppenherde genommen, haben die in ein Feuchtgebiet geschickt. Und die Pferde aus dem Feuchtgebiet, die hatten nicht so schöne Hufe. Also die hatten tatsächlich auch Probleme mit Hufrehen, mit Strahlfäule.
Mhm.
Zu langen Wänden, die sah nicht gut aus. Und die haben einfach geguckt, okay, was passiert, wenn ich jetzt Pferde aus dem Feuchtgebiet ins Trockengebiet schicke und umgedreht.
Mhm.
Und die Pferde aus dem trockenen Gebiet, die ins Feuchtgebiet gekommen sind, die haben auch relativ schnell Pathologien entwickelt, weil das Nahrungsangebot im Feuchtgebiet einfach viel zu üppig war. Die mussten nicht mehr so weit laufen, die hatten nicht mehr so den Abrieb von den Hufen. Und die haben aber Gott sei Dank überlebt. So wurden nur krank dabei.
Immerhin überlebt.
Ja, die anderen Pferde, die vom Feuchtgebiet ja schon mit Pathologien vorbelastet ins trockene Gebiet kamen, ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, da hat nur ein Pferd überlegt. Die hatten, ich glaube, die hatten fünf Pferde, mit denen hatten sie das versucht. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Aber da sind auf alle Fälle einige dabei gestorben, weil die ja auch mit kaputten Hufen extrem weite Strecken zurücklegen mussten, um überhaupt ans Wasser zu kommen. Und das haben die einfach nicht geschafft.
Haben eigentlich unterschiedliche Pferderassen unterschiedliche Hufqualitäten per se? Oder hat das rein mit dem, also wie die Pferde aufwachsen, zu tun? Weil, wenn ich mir jetzt überlege, ein Pferd was aus Island kommt im Vergleich zu einem Araber. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, nur, da bin ich jetzt nur drauf gekommen, als du das mit den Wildpferden gesagt hast, war meine Überlegung.
Die bringen auch alle.
Bringen die das schon genetisch mit?
Ja.
Oder,
okay. Also, da steckt ja überall auch eine ewig lange Zuchtgeschichte hinten dran her. Zum Beispiel die Friesen, die kommen eher aus den Niederlanden und da haben wir eher moorige Sumpfgebiete. Und die haben von Natur aus eher breite Latschen, damit die in diesem Sumpf einfach nicht so einsinken. Dafür kommen die aber dann mit steinigen, harten Böden nicht gut klar, weil denen einfach der Abstand zum Boden fehlt. Die sind ja eher so platt und nicht so, das Hufbein sitzt nicht so hoch im Huf, sag ich mal. Während jetzt der Araber eher aus der harten, steinigen Wüste kommt, wurde der über Generationen darauf gezogen, dass er dort laufen kann. Na, der hat auch eher steile Hufwände und ja, so ein bisschen Dosenhufe, sag ich mal, und kommt halt auch mit steinigem Gebiet besser klar.
Das heißt, es macht schon auch Sinn, also ich kenne das nur zum Beispiel bei den Isländern, ne, dass man, dass die ja teils auch Schwierigkeiten haben, gerade bei Isländern, die man aus Island importiert, hierher, sich hier anzupassen. Und auch die Isländer, die hier geboren sind, haben ja teils Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten mit dem Stoffwechsel und allgemein sich im Klima hier zurechtzufinden. Das heißt, es macht nicht nur Sinn, da drauf zu gucken und das anzupassen, sondern rein theoretisch auch sich zu überlegen, ja, welche Untergründe hat mein Pferd da, wo es herkommt?
Ja, wobei das auch nicht immer unbedingt gut sein muss, da, wo es herkommt.
Okay.
Also, da hatte ich letztens was gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das durcheinander bringe. Entweder waren die Dartmoor oder Exmoor Ponys.
Oh ja, das verwechsel ich auch.
Ja, immer. In einem von den beiden Gebieten. Das eine ist nämlich auch eher steinig und hart und das andere ist eher grün und weich. Und in dem grünen und weichen Gebiet sind die Ponys auch zu dick und haben Probleme mit ihren Hufen. So, jetzt sind die aber dort beheimatet über Jahre hinweg. Das würde ja nach deiner Philosophie bedeuten, dass ich mein Pferd genauso halten muss wie dort, aber es wird mir auch nur dick und krank.
Ja, gut, das stimmt, da hast du recht, ja.
Deswegen, das kann man leider nicht so die Analogie ziehen.
Ja, schade. Ja, okay, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs nochmal gemacht. Wir wollten ja nochmal auf die Frage hinaus, was du davon hältst, wenn ich als Pferdebesitzer auch die Hufe meines Pferdes mit selber bearbeite.
Ich finde, es gibt nichts Besseres, wie wenn der Besitzer selber bearbeitet. Weil er kann die Intervalle so kurz machen, wie ich es niemals könnte. Also theoretisch könnte ich auch jede Woche kommen, aber ich glaube, das möchte niemand jede Woche bezahlen. Für das Pferd ist es halt einfach ideal, wenn ein möglichst natürlicher Trim quasi simuliert wird. Also wenn ich alle 6 bis 8 Wochen komme und nipper mehrere Millimeter ab, ist das jedes Mal eine krasse Umstellung. Und in der Zwischenzeit haben sich halt doch Hebel an den Wänden gebildet, die ganze Zeit an der Hufbeinwandverbindung reißen. So, und deswegen bin ich immer begeistert, wenn die Besitzer selber mitraspeln. Natürlich setzt das voraus, dass sie sich mit der Anatomie beschäftigt haben und vielleicht auch mal einen Selbstrasslerkurs belegt haben oder halt auch den Hufpfleger fragen, du, kann ich irgendwas zwischendrin mal raspeln? Kannst du mir mal 3 Handgriffe zeigen und sich da langsam selber rantasten?
Mhm.
Weil langfristig gesehen, muss man auch einfach sagen, haben wir einen absoluten Fachkräftemangel auch bei den Hufpflegern.
Mhm.
Also es fallen tagtäglich in Deutschland so viele Hufpfleger und Hufschmiede aus, weil es einfach ein hart körperlich anstrengender Job ist. Und da ist es gut, wenn ich als Pferdebesitzer eine grobe Ahnung habe von dem Ganzen und mir zur Not auch selber helfen kann.
Ja.
Und wenn es nur ist, dass irgendwo eine Ecke weggeplatzt ist und der Huf passt nicht mehr in den Hufschuh.
Ja, ja. Ja, ich habe es ja heute auch am eigenen Leib feststellen dürfen. Ich durfte heute auch mal bei meiner jungen Stute ein bisschen selber raspeln. Das sah erstmal deutlich einfacher aus, als ich mir das vorgestellt habe. Und da hat man auch gemerkt, dass es auch sehr körperlich anstrengend ist. Aber ich finde, das macht auch total Spaß. Ne? Und da sind wir ja auch wieder bei diesem Punkt vom Anfang, dass wenn, ich finde, wenn du das ja so ein bisschen anfängst, den Huf mit selber zu bearbeiten, dann merkst du ja auch schneller, wenn irgendwas gerade nicht ganz so ist wie sonst.
Ja.
Oder kannst halt viel früher sein in der Prävention, Früherkennung von irgendwelchen Themen.
Und auch in der Heilung.
Ja.
Also ich bin viel effektiver, einen Huf wieder gesund zu bekommen, wenn der Besitzer zwischendrin mitraspelt.
Ja.
Weil, wie gesagt, wenn jetzt die Hufbeinwandverbindung aufgerissen ist, dann versuche ich, dass der Tragrand möglichst außer Last ist. Und das kann sein, dass er nach 2 Wochen schon wieder den Boden berührt und da einen Hebel bildet. Und wenn der Besitzer da mitraspelt und immer ein bisschen 3 Raspelstriche drüber macht, dann ist es perfekt. Besser geht's nicht.
Ja. Ja, super. Dann hast du noch irgendwas, was du zum Ende loswerden möchtest?
Würde mir spontan jetzt erstmal nichts einfallen.
Sehr schön. Dann finde ich, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Bogen geschlagen zum Anfang von der Folge. Und dann ganz lieben Dank dir, dass
sehr gerne
du dabei warst und mit uns ein bisschen über die Hufgesundheit gesprochen hast. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch einfach ein bisschen dazu anregen, euch mit dem Thema zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Ja, und dass es eigentlich eine richtig coole, spannende Sache ist und mit dem sich auch jeder Pferdebesitzer beschäftigen kann, wo er auch selber was tun kann, aktiv werden kann und einfach was es für einen großen Part auch der Gesamtgesundheit des Pferdes einnimmt.
Ja, weil, wie man so schön sagt, ohne Huf kein Pferd.
Das stimmt. Das war doch ein sehr schöner Abschluss.
Ja.
Dann, ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
Tschüss.